Die Räume sind nicht nur zweite Haut, die Räume sind unser größerer Körper. Weil die Räume, in denen wir leben, drückt nichts anderes aus wie unseren eigenen Geist. Und wenn man das weiß und wenn man weiß, alles ist Energie und alles ist im Austausch, dann weiß man auch, wenn man im Raum lebt, der weniger Energie hat als der eigene Körper, dann kann ich noch so, sagen wir mal, in Kur gehen, noch so mich meine Gesundheit behandeln, ich gehe in meinen Raum. Mhm. Wenn da das Energiefeld, in das ich mich reinbegebe, wo ich mich eigentlich erholen muss, weniger Energie hat als mein eigener Körper, dann dadurch, dass alles im Austausch miteinander ist, zieht der Raum Energie aus meinem Körper und das Äußere ist immer größer als ich selber. Das System der Marktwirtschaft funktioniert in sich ja gar nicht. Etwas kann nicht immer nur wachsen. Da muss man bloß einmal rausgehen und eine Pflanze anschauen. Keine Pflanze wächst in den Himmel. Das funktioniert, die werden alle lang und dünn und gebrechlich, die halten immer. Stabile Pflanze weiß, wo seine Grenze ist. Und die alten Kulturen wissen das auch noch alles. Und die Basis, man muss einfach schauen, was ist die Wurzel der freien Marktwirtschaft. Und die ist eben, man braucht immer mehr, man darf nie zufrieden sein, man muss immer nach was streben.
Ja.
Das ist aber, wenn man es von Feng Shui sind, ist das, oder wenn man, man muss bloß einen natürlichen Bachlauf anschauen, das Wasser anschauen, die Verwirbelung des Lebens an sich anschauen, das ist immer so. Das ist eben ein ganz anderer Weg. Früher haben die Handwerker, die Maurer und so, und aber auch, man hat einen Grundstein gelegt und praktisch auch das Land gebeten, dass man da bauen darf. Heute trampelt man einfach drüber und da sind die, es gibt nichts, was, also wir stellen uns vor, es gibt nur der Mensch und der Rest ist Materie. Es ist nicht so. Jeder Quadratmillimeter Raum ist eigentlich belebt und beseelt und eigentlich fragt man, bevor man wohin kommt, darf ich hier kommen und macht so eine Rituale und kündigt sich an und so. Und dann wird auch eine Baustelle ganz anders unterstützt. Weil wenn man das so sieht, wenn man die Natur beobachtet und die ist so großartig und wenn man so sieht, diese kleinen Vögelchen und diese Lebensräume und wie wir die zerstören für unsere hässlichen Straßen und unsere hässlichen Gebäude und wie die Lebensräume verschwinden und nicht nur das, sondern der Mensch darf wissen, jeder Lebensraum, der vom Tier verschwindet, ist ein Teil unserer Seele, die verschwindet. Das hängt unmittelbar mit unseren Seelen zusammen und umso ärmer werden wir selber.
Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhardt und dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Happy Monday, my love. Es ist mal wieder Zeit, Danke zu sagen. Danke von Herzen dafür, dass du den Podcast mit deinen Liebsten teilst, dass du ja Bewertungen abgibst über iTunes, dass du mir eine Spende über PayPal überwiesen hast. Ich danke dir sehr. Ich weiß jedes einzelne Commitment zu schätzen und immer mal wieder wird mir das über Ecken an mich getragen und es kommt alles an und es sind ja alles Geschenke, die herausgegeben werden, ganz kostenfrei. Die Wäsche ist fertig. Ganz kostenfrei eben und es darf ganz viele Menschen erreichen, dass wir ja unterstützen mag zu spirituellem Wachstum. Und heute geht es weiter mit dem Überthema feinstoffliche Energie. Und heute habe ich die wundervolle Ute Riedlinger im Hypersonic Podcast und Ute bringt einen riesigen Erfahrungsschatz an unter anderem Feng Shui Wissen mit. Und es geht in diesem Interview nicht um diesen modischen Lifestyle Feng Shui, so wie er heutzutage oft verkauft wird, sondern um das ursprüngliche Feng Shui, wie es die alten Meister gelehrt haben und was uns mitgeben möchte, dass jeder Raum eine Seele hat. Es ist eine Einladung an dich, die Welt mit anderen Augen zu betrachten. Und ich hoffe doch sehr, dass du die letzte Podcast-Episode zum Thema die Kraft der Farben gehört hast. Wenn nicht, dann empfehle ich dir das sehr. Und es war ein ganz spontanes Interview, das ich wenige Tage nach der Aufnahme auch schon veröffentlicht habe. Und mein heutiger Interviewgast ist einer dieser doch einigen Interviewgäste, die schon einige Monate auf die Veröffentlichung warten durfte, weil ich immer wieder jedem mitteile, dass ich ganz nach meiner Intuition die Episoden eben veröffentliche. Und Als ich mir diese Podcast-Episode nochmal angehört habe, sind mir richtig die Tränen gekommen, denn es zeigt, wie sehr uns unsere Seele doch immer wieder führt und wie wichtig es ist, der eigenen Intuition zu vertrauen. Denn ich habe gespürt, das ist jetzt dran, ohne dass ich noch groß den Inhalt wusste. Und diese Folge passt nicht nur perfekt zur Folge von letzter Woche, liebe Ute, du weißt es noch nicht, ich ziehe in genau einer Woche in eine neue, richtig schöne Wohnung. Und liebe Ute, ich bin dir sehr, sehr dankbar, denn mit diesem Interview, das ja im Sommer stattgefunden hat, hast du auf einer anderen Ebene dazu beigetragen. Es ist ein sehr fröhliches und leichtes Gespräch und wir hatten eine Menge Spaß. Du wirst es erleben und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle um einiges mitlachen. Und heute geht es darum, was ist Feng Shui wirklich und was ist es nicht? Was hat Feng Shui mit Bewusstsein und Fühlen zu tun? Wie kann ich mein Zuhause mit Feng Shui in einen Kraftplatz verwandeln. Wenn ich Feng Shui richtig einsetze, was macht es mit meiner Vitalität, mit meinem Wohlbefinden und so weiter? Wie kann ich Fülle mit Feng Shui in mein Leben einladen? Wie kann mich Feng Shui in Veränderungsprozessen unterstützen? Was ist zu beachten beim Hausbau, Wohnungsumzug, bei der Wohnungseinrichtung etc.? Was ist zu beachten in den einzelnen Räumen wie Schlafzimmer, Wohnzimmer und so weiter? Gibt es im Einzelnen von Feng Shui Unterschiede, ob ich Single, ein Paar bin oder in einer WG oder zum Beispiel als Familie in einer Wohnung, im Haus etc. lebe? Und was ist Geomantie und was für eine Rolle spielt es beim Hausbau? Das und auch viel mehr wirst du heute in diesem ganz, ganz wundervollen Podcast hören. Ich habe ihn mir mit Freude wirklich wieder angehört und immer wieder zwischen Lachen und Tränen in den Augen. Es war ja ganz toll und ich wünsche dir viel Freude. Liebe Ute, vielen Dank, dass du uns zugesagt hast für den Podcast. Ich freue mich riesig darauf. Ich habe dich vor ungefähr einem Jahr auf YouTube entdeckt und jedes Mal, wenn ich durch die Stadt laufe und hier an Häusern vorbeilaufe, wo die Mülltonnen vor der Haustür stehen, dann begleitest du mich. Ich winke an dich und ich habe mir gedacht, ich muss dich unbedingt in den Podcast holen, weil du so viel tolles Wissen hast und erst recht so viel tolles tolle Erfahrung. Und deswegen freue ich mich sehr. Und liebe Ute, ja, herzlich willkommen und erzähl doch mal, wer du bist, für alle, die dich kennen.
Also auch erstmal hallo Nadine und danke und schön, dass du das machst hier und das Podcast und so auch teilst immer Wissen, auch von verschiedenes Wissen mit verschiedenen Leuten. Also ich finde es toll und so wie das in der heutigen Zeit auch irgendwie wichtig ist, finde ich, dass man so teilt miteinander und Zeit teilt und Wissen teilt und austauscht. Sind die toll und auch für mich toll, also ganz schön. Dankeschön. Und wer bin ich? Okay. so, vielleicht fangen wir an. Wer ist Ute? Gute Frage. Nein, vielleicht, es geht ja heute um Feng Shui, dann zum Thema Feng Shui. Und das ist vielleicht interessant für manche Eltern oder auch für manch einen Mensch. Schon als Kind ging es mir so, dass ich mich in Räumen nicht wohl gefühlt habe, in manchen Räumen. Ganz furchtbar. Also es war teilweise total schrecklich, körperlich. Das geht bis heute so, dass ich teilweise körperlich in Räumen kaum stehen kann. So anstrengend sind Räume für mich. Und hätte ich, glaube ich, den Chaz Lim dann nicht kennengelernt, ich glaube, ich weiß gar nicht, was mit mir passiert wäre später. Also ich habe mich dann natürlich schon recht früh auf spirituelle Suche gemacht und so. Aber jede spirituelle, also ich war dann auch in Indien und bei wirklich fantastischen Lamas und tibetischen Rinpoches und so und habe da auch Buddhismus studiert und so. Aber das Verständnis für Räume, das hat, also ich meine, die Leute haben einen ja für früher, also heute ist es ja schon besser, aber früher haben die einen ja schon für verrückt erklärt, wenn man gesagt hat, oh, besonders Klassenzimmer waren oft ganz schrecklich. Also ich bin dann auch, also Schule war ganz schlimm, aber nicht nur wegen Unterricht, sondern auch diese 70er Jahre Betongebäude, die nicht geatmet haben, wo man also so hässlich, an Hässlichkeit kaum zu überbieten. Also es hat mir körperlich nicht gut getan. Und ich denke, es gibt sehr viele Kinder, für die es ähnliches Problem haben, wo man vielleicht auch in Zukunft, deswegen sage ich das jetzt hier, auch darauf achten könnte, auf schönere und bessere Klassenzimmer, auch von der Energie her bessere Klassenzimmer, weil das unglaublich das Leben erleichtert. Also ich hatte das Glück, nach meiner Suche, also ich war ja dann in Indien und bei Rinpoches und bei vielen, vielen spirituellen Lehrern und bin recht früh recht tollen Lehrern begegnet und recht spirituellen Lehrern, und trotzdem war immer noch eine gewisse Unzufriedenheit oder dass ich nicht zurechtkam hier in der Gesellschaft, weil ich nicht genau, also in dem Alltag, und hatte dann das Glück, dass ich dann im Jess Lim begegnet bin, das ist ein Feng Shui-Meister. Und das ist halt ein Karma. Für den konnte ich dann direkt eigentlich vom ersten Kurs ab, war so eine Verbindung da, bin dann eigentlich direkt für ihn gearbeitet. 12 Jahre war ich seine rechte Hand und bin mit ihm um die ganze Welt und war rumgereist und habe ihn gemanagt und war immer dabei und kennt, sprich auch die, also das eine, was er unterrichtet, ich kenne die ganzen über 1000 Feng Shui-Berater, die er ausgebildet hat damals, die wir alle persönlich kannt und auch was sie gemacht haben und weiß aber auch, weil er privat auch immer mit dem Jess zusammen war und auch seiner Frau, ich weiß, was dann die über uns gedacht haben und über das, was wir aus der Lehre gemacht haben. Das habe ich auch natürlich alles mitgekriegt und ich bin in meiner Zeit in Indien habe ich meinen Mann kennengelernt, das ist ein Tibeter, und mit dem bin ich auch verheiratet und mit dem lebe ich zusammen, habe 2 Kinder, sprich, ich habe das Asiatische, also in Tibet ist ja auch, oder Nepal, also in Asien, in Indien gibt es das Vastu, also in Asien ist, dass man mit Räumen arbeitet und Räume als beseelt erlebt, Common Sense, das ist da Alltag im Vergleich zu hier, hier wird es dann eher oft so als Dekoration oder als Status oder als, ja, wie nennt sich das, ja.
Ich weiß schon, was du meinst. Also, weil als du schon das Wort beseelt gesagt hast, habe ich schon Gänsehaut bekommen am ganzen Körper. Und da sagst du nämlich was ganz, ganz Wichtiges, dass wir, es ist ja da, wo wir wohnen, ob das eine Wohnung ist, ob das ein Haus ist oder ein Zelt oder eine Hütte oder was auch immer, es ist ja unsere zweite Haut. Mhm, ne? Genau. Du kannst es sehen als zweite Haut. Mhm. Was ist denn das Ziel von Feng Shui?
Das Ziel von Feng Shui, es hat eigentlich gar kein Ziel.
Ja, wow.
Das Ziel ist, dass man kein Ziel hat.
Besser der Weg.
Das Ziel ist sozusagen, es ist kein Ziel, sondern es ist ein Harmonie, kann man sagen. Und Harmonie muss man es vielleicht, oder sollte man definieren, weil die Harmonie, das, was hier oft unter Harmonie verstanden wird, ist es nicht unbedingt das, was als Harmonie in der östlichen Philosophie verstanden wird. Also Harmonie geht einfach immer davon aus, dass ein Extrem hat immer woanders ein Gegenextrem und dass man aus den Extremen heraus die Mitte findet. Mhm. Aber nicht so die, also nicht die Mitte als Extrem praktiziert, sondern einfach weiß, es geht so, und wenn das eine Extrem ist, gleicht man es aus und führt es wieder zurück in die Mitte. Also dieses lebendiger Weg halt. Und dass man nicht stagniert. Also hier im Westen stagniert man dann oft in seinen Extremen und hält fest und macht die noch extremer und so und spannt dann so ganze Felder auf. Und eigentlich ist es lebendiges Fließen, also dass man dynamisch mit dem, was ist, umgehen kann, auf das reagieren kann, dynamisch, also auch nicht mit Ziel eben und auch nicht mit Konzept, sondern sieht, so ist es und dann reagiere ich so und halt mitgeht. Und wir im Westen, wir lieben halt dieses strukturierte Vorgehen. Wir lieben das halt, okay, im Feng Shui macht man das so. Dann gibt es da, chaka, das. Und so funktioniert das. Also das ist jetzt nicht, wie es, wenn man Asien, ist es eher, jeder Moment ist individuell und jeder Moment hat seine individuelle Lösung. Dass man so fließt. Also dass man lebendig wird, dass es fließend wird. Dass man keine Mülltonnen mehr vor der Haustüre hat.
Ganz schlechte Idee. Genau.
Das Leben.
Ich meine, du bist ja das beste Beispiel dafür, dass man Osten und Westen miteinander vereinen kann. Gibt es da, also du hast ja jetzt schon so ein bisschen hineingewirkt, gibt es da sehr starke Widersprüche? Oder wie kann man das noch besser kombinieren?
Wie Widersprüche im
der Osten im Gegenzug zum Westen. Also passt es denn zusammen? Es gibt ja so einen Satz von Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ist es für uns hier im Westen sinnvoll, diesen östlichen Lehren oder dem Feng Shui zu folgen? Also du würdest mit Sicherheit sagen, ja.
Nee, also egal welchen. Also ich unbedingt, ich selber habe das ja auch. Ich finde halt unbedingt, sich damit tief beschäftigen, dem folgen, aber nicht so, der Guru hat gesagt oder dort und das dann hierher zu nehmen, sondern mit so, Buddha hat mal, also da gibt es so ein Sprichwort von Buddha, der hat gesagt, jetzt glaubt mir kein Wort, sondern probiert's aus. Mhm. Dass man wirklich das, was man gelernt hat, dann mit gesundem Menschenverstand umsetzt und nicht als Gesetzmäßigkeit und nicht als, das, was ich vorher mit dem Strukturierten versucht habe, darzustellen, dass man nicht wieder so 1000 Welten drumherum baut, sondern einfach mit einem ganz nüchternen, gesunden Menschenverstand die Welt betrachtet. Und da sind die östlichen Lehren fantastisch, da kann man ganz viel draus lernen. Und es gibt aber hier genauso tolle Lehren und wenn man das dann kombiniert, dann finde ich das, also mit seiner Kultur, dann finde ich das eigentlich was Tolles.
Da sagst du ja auch schon ganz was ganz Wichtiges und das hatten wir schon am Anfang im Vorgespräch, das Spüren. Mhm. Ja, also wirklich auch hineinspüren, ist es denn stimmig für mich?
Mhm, ja. Genau.
Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema eben auch im Feng Shui, das Hineinspüren. Vielleicht magst du da was sagen.
Das ist ein Riesenthema, weil Feng Shui ist eigentlich so einfach, so gesunder Menschenverstand und so hilfreich und so nützlich, dass ich fassungslos bin, dass das immer, also das müsste eigentlich totaler Mainstream sein und es müsste jedermann anwenden, weil es wirklich so einfach ist. Aber dadurch, dass halt das Feng Shui bisher als so asiatische oder als chinesische Gesetzmäßigkeit voll kompliziert hier rüberkommt und dass die Feng Shui-Berater natürlich auch entsprechend kompliziert darstellen, um ihre Expertise zu zeigen, dadurch ist das, und das nicht mehr mit gesundem Menschenverstand, sondern nur noch als über die Räume so drüber gestülpt wird. Dadurch können das die Leute noch nicht richtig, also ist es noch nicht richtig hier angekommen im Vergleich zu Yoga. Also eigentlich wäre das, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, Feng Shui müsste wie Yoga eigentlich für jeden, es müsste eigentlich von der Krankenkasse bezahlt sein sogar.
Wow, ja.
weil die Räume, da kommen wir zu dem, was du vorher gesagt hast, zweite Haut, die Räume sind nicht nur zweite Haut, die Räume sind unser größerer Körper. Weil die Räume, in denen wir leben, drückt nichts anderes aus wie unseren eigenen Geist. Und wenn man das weiß und wenn man weiß, alles ist Energie und alles ist im Austausch, dann weiß man auch, wenn man im Raum lebt, der weniger Energie hat als der eigene Körper, dann kann ich noch so, sagen wir mal, in Kur gehen, noch so mich meine Gesundheit behandeln, ich gehe in meinen Raum. Mhm. Wenn da das Energiefeld, in das ich mich reinbegebe, wo ich mich eigentlich erholen muss, weniger Energie hat als mein eigener Körper, dann dadurch, dass alles im Austausch miteinander ist, zieht der Raum Energie aus meinem Körper und das Äußere ist immer größer als ich selber. Sprich, auch wenn ich in einem Raum bin, der gutes Qi hat, wo gute Energie ist, dann selbst wenn ich selber nicht so viel Energie habe, kriege ich Energie. Mhm. Dann gehe ich fitter raus und das kann man ganz leicht gestalten, solche Räume, und das sind Kleinigkeiten, und wenn man die beachtet, also auch für Unternehmen oder gerade, was ich vorher gesagt habe, Schulen oder egal wo, oder Krankenhäuser, man könnte da so viel unglaublich Gutes mit leichten Mitteln machen, dass man denkt, ja, Wahnsinn, warum macht das Mensch bis heute noch nicht? Im Gegenteil.
Ja, absolut. Ich glaube, Feng Shui wird auch noch so ein bisschen in die Esoterik-Ecke geschoben. Und Esoterik ist ja dann auch ziemlich negativ behaftet, obwohl nicht immer alles, also ne, du kannst nicht sagen, das ist immer gut und immer schlecht, sondern es gibt da auch alles. Ja. Und ich glaube, mit Feng Shui kann man noch so, so, so viel eben auch in unseren Alltag an Vitalität, an Gesundheit, an all diesen Wohlbefinden eben dazu gewinnen. Also es kann eigentlich nur ein Gewinn sein, ja. Mhm. Und wenn ich es denn richtig einsetze, kannst du noch mal genauer sagen, wie es auf uns wirkt?
Ja, im Grunde genommen, gutes Feng Shui sieht man nicht und merkt man auch nicht so wirklich, sondern es ist einfach, das kann, also den Wunsch, also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, je nachdem, was ich für Ziele habe oder auch was ich herstelle, kann das einfach unterstützen. Also im Unternehmen, dass die Mitarbeiter weniger krank werden, motivierter sind und sowas, das sind durch Kleinigkeiten, wie man das schon über die Räume halt, über gute Räume schaffen kann für Unternehmen oder für privat. Also je nachdem, also wenn ich zum Beispiel Therapeut bin, dann brauche ich natürlich ruhige therapeutische Arbeit machen kann. Dann, also es unterstützt eigentlich alles, was man, also man kann in jede Richtung arbeiten mit Feng Shui, das halt unterstützen, was man eigentlich will. Das ist natürlich dann auch ein Bewusstseinsprozess und dass man dann natürlich auch über dass man sich erstmal bewusst macht, was will ich mit den Räumen und dann das natürlich auch bewusst umsetzt. Hm. Und grundsätzlich ist natürlich, dass das Qi höher ist, also der Sauerstoffgehalt höher ist, dass man vitaler ist, dass man gesünder ist. Das ist natürlich Grundsatz Nummer eins. Und so im Alltag, sagen wir mal, für einen normalen Mensch, das war jetzt bei Unternehmen oder beruflich, aber auch privat, dass es halt lebendiger wird. Hm. Lebendiger, dass es fließt, dass es ja, dass man nicht so festhält, dass es mehr fließend wird. Und was immer das dann ist, das ist auch wieder eine ganz individuelle Geschichte.
Mhm. Du hattest ja auch gesagt, dass mit den Schulen das eine, also Klassenzimmer und eben auch Krankenhäuser und so weiter. Das, was ich so, ich habe einen Podcast mal gemacht zum Thema Lebensfreude und da habe ich auch noch ein bisschen mehr recherchiert in diese Richtung, wie wir denn eben mehr Lebensfreude in genau diese Bereiche bringen können. Und gerade wenn wir es dementsprechend einrichten, dass dann zum Beispiel Menschen im Krankenhaus viel schneller gesunden oder dass die Kinder viel mehr Spaß haben am Lernen und dass und da wurde erwähnt, zum Beispiel allein die Farben, ja, also es ist ja sehr viel grau und eher so dunkle Töne in den Schulen und dass es viel besser wäre, wenn sie Farbe hätten, gelb und Co. und keine Ahnung, was es da alles gibt, da gehen wir gleich nochmal drauf ein und eben auch mehr diese, dass die Gebäude runder gestaltet sind, mehr diese Wellenform anstatt diese Kanten und auch der Eingang und so weiter.
Ja, das ist
ganz faszinierend, ja.
Also organischer, dass es alles organisch ist, aber auch nicht immer, gell, sagen wir mal, weil es bauen auch Kanten und Ecken. Also es gibt Berufe, kreative Berufe oder sowas, da braucht man mal eine Kante und eine Ecke. Und also es ist nicht das eine, man muss einfach, oder es tut mir nichts, aber wenn man versteht, was welche Form macht, was welche Farbe macht, was überhaupt Materie immer ausdrückt, wenn man die Symbolik versteht, dann kann man damit spielen. Das ist unendliche Kreativität. Man kann es dann halt gezielt einsetzen, anstatt dass man es nach irgendwelchem Geschmack oder irgendwelchem Stil oder irgendwelche architektonischen, wie halt der Architekt gerade drauf ist, Moden. Also dann wird das Haus oder das Gebäude, im Idealfall ist es, dass es das unterstützt und trägt, also dass es im Hintergrund ist, aber das unterstützt, was Mensch da drin machen will und dass es nicht dominiert. Mhm. Und moderne Architektur dominiert oft ganz stark. Mhm. Ja. Dass der Mensch dann da drin das wird, was eigentlich die Architektur ist. Weil natürlich, Räume geben ja die Form und die Struktur. Mhm. Also Räume geben ja, das wird niemand abstreiten, da muss ich kein nicht esoterisch und nicht spirituell sein. Mhm. So wie die Wege in Räumen angelegt sind, das gibt meine Struktur, meinen Alltag vor.
Absolut. Und wir haben ja so die Urprinzipien der Natur sehr verlernt. Wie wirkt sich das auf unser Wohnen aus?
Ja, furchtbar. Ganz schlimme Architektur. Das ist gruselig. Also nur ein Beispiel, ich sage mal ein ganz krasses Beispiel. Also wenn ich die moderne Architektur anschaue, das müsste jetzt ein Beispiel zeigen. Das ist das Schwierigste zu erklären im Podcast. Aber ein Beispiel, was jeder kennt, sind zum Beispiel diese Banken, die aus Glas gebaut sind, diese diese Hochhäuser aus Glas, was ja ganz modern ist in der Bankenwelt. 99, als ich zum Chess-Lin gekommen bin, oder 98, 99, da hat er immer unterrichtet, hat immer gesagt, die Banken, und die Bank war damals eine feste, also in unserem Bewusstsein, eine Bank war solide, Bank, da kannst du dein Geld hinbringen, das ist was ganz, was feste Institution. Da hat er immer gesagt, ihr werdet sehen, die Banken werden kollabieren, weil Bank darf nicht aus Glas gebaut sein. Glas ist keine Sicherheit. Ein Beispiel. Ja, es ist ein Beispiel. Und er hat immer gesagt, Bank braucht solide, dicke Mauern. Bank braucht so wie halt früher die Bankgebäude waren. Mhm. Und der hat immer geschimpft über diese Glasgebäude. Und ja, 10 Jahre später hat man gesehen, das Feng Shui wirkt. Das ist das, das Äußere drückt immer das Bewusstsein der Menschen aus. Mhm. Das ist das, das lügt nie. Also kann nichts anderes als das Bewusstsein der Menschen auszudrücken.
Mhm. Ja, absolut, absolut. Mhm. Wie kann mich denn Feng Shui in Veränderungsprozessen unterstützen?
Welche Art Veränderungsprozess?
Also wir sind ja gerade in so einer, in einer riesen Transformation, in einem, wir stecken mitten im Wandel und wir waren früher ja alles eher Menschen, die so sehr auf Sicherheit waren, also viele sind es ja immer noch, ja, und eben wo so vieles auf nächstes Jahr und übernächstes Jahr, all das war geplant. Ja, und vor allen Dingen hier eben im Westen, in Indien, wird dir ja immer vor die Nase gesetzt, nein, du kannst nicht planen, bleib im Moment. Also alles, was du planst, funktioniert einfach nicht. Und hier sind wir so gewohnt in diesem Plan. Und jetzt wird uns aber durch Corona eben da ein Strich durch die Rechnung gesetzt sozusagen. Und es ist so vieles im Wandel. Das, was ich so erlebe, ist, dass im Inneren sich gerade schon ganz viel verändert, es sich aber im Äußeren nicht zeigt. Wie kann ich es eben im Äußeren unterstützen?
Dass sich im Äußeren nicht zeigt, das habe ich richtig verstanden.
Ja, noch nicht zeigt, ja, genau.
Wie kann ich es im Äußeren unterstützen?
Oder ich kann dir
also ich denke im Moment gerade, wäre das Allerwichtigste, ist, dass der Mensch jetzt mal aus diesem blinden Aktionismus ein bisschen zur Ruhe kommt und beobachtet. Und das ist es eher, und auch mal schaut und auch mal wartet, auch mal zulässt. Also einfach mal durchatmet und zulässt und schaut, was geschehen will. Weil das sind gerade wahnsinnige Prozesse, die abgehen und jeder will immer gleich eine Lösung. Und das ist, es gibt, glaube ich, dass es neue kommen kann, ist es eigentlich total gut, wenn man mal akzeptiert, es gibt im Moment keine Lösung. Das Neue ist noch nicht da. Das Alte soll gehen und dann ist eigentlich die beste Lösung, durchzuatmen und sagen, okay, ich bin offen für was immer Neues kommt. Und das ist es schwierig, das durch Feng Shui, also es ist es eher, wo ich sage, wenn man dieses gelernt hat, was ich vorher gesagt habe, dass man immer die Extreme, also wenn man sieht, da ist ein Extrem, also im Moment ist zum Beispiel das Extrem, alles ist in Angst, alles ist in Aufschreckung, alles ist im Wandel, dann ist natürlich das Gegenmittel, dass man mal ruhig ist, dass man mal einfach schaut, damit es wieder die Mitte finden kann und von da eine neue Kraft wächst. Also das ist natürlich auch Feng Shui, aber es ist nicht, dass ich sage, hey, da die Haustüre aufmachen oder die Vadosa anstreichen. Das hilft jetzt, glaube ich, gerade nicht wirklich, sondern dieses Atmen, dieses Dasein, dieses Akzeptieren, diesen Wandel akzeptieren und zulassen. Also das einfach zulassen. Und das ist, glaube ich, wo ich sehe, dass es ganz, ganz schwierig ist für ganz viele.
Absolut.
Also mal nichts zu wissen, das ist eigentlich auch ganz gut.
Absolut, nicht zu wissen, was kommt. Ja, genau. Ich habe dir ja vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen von meiner Wohnung beispielsweise erzählt. Also sie haben uns hier so einen Balkon hingesetzt und so weiter. Und da ist so das Erste, was man denken wird, oh ja, toll, Balkon und so weiter. Aber so auf die große Straße raus, das heißt, man nutzt sie nicht. Und er ist sehr zu. Das heißt, die Wohnung ist jetzt viel dunkler als vorher. Und ich spüre, und du hast das vorhin schon so schön erzählt, dass Räume haben ja alle eine Energie und ich gebe hier sehr viel Energie natürlich auch, oder wir sind im Austausch natürlich, aber ich spüre, dass diese Wohnung einfach nicht mehr die richtige ist. Sie ist zu dunkel und du siehst hier so ein bisschen die Kristalle, die Regenbogenfarben und so weiter. Also das, was in Sonne reinkommt, wir sind alles reinzuholen, was irgendwie geht. Und trotzdem ist es aber so, spüre ich, dass in der Wohnung, dass es ein Ende hat. Und ich habe es jetzt einfach in die andere Richtung gemacht, weil das zeigt sich keine Wohnung bisher, die als Alternative da wäre. Und dementsprechend fange ich jetzt an auszumisten. Und es ist so, dass ich gerade jeden Gegenstand auch in die Hand nehme und hineinspüre, okay, was gibt mir denn dieser Gegenstand? Ist der denn, passt der noch zu mir und so weiter? Weil auch hier ja jeder Gegenstand eine Energie in sich trägt. Was kannst du denn da empfehlen, wenn du jetzt gerade,
ja? Das ist ja schon ganz richtig. Also das machst du ja alles perfekt richtig, dass man einfach schaut, hat das, brauche ich das noch, brauche ich das nicht mehr, ausmistet. Genau. dann nur noch Dinge um sich herum hat, die man wirklich mag, die einem wirklich Energie geben. Das ist ja das Space Clearing, Clutter Clearing und sowas. Das macht natürlich immer Sinn. Das macht auch Sinn, wenn man nicht ausziehen will. Mhm. Das macht regelmäßig Sinn, weil sich regelmäßig alle möglichen Clutter ansammeln. Aber für, jetzt mit dem Balkon und mit dem Licht, das ist natürlich so ein Thema, gell? Was man da machen kann. Also auf dem Balkon würde ich auf jeden Fall Blumen machen, dass es schön ist, dass ich den trotz alledem integriere. Also das ist auf jeden Fall gut, wenn man den dann einfach trotzdem schön macht, also sehr schön, umso schöner macht. Mhm. Und vielleicht auch Vögelchen füttert, die bringen dann ganz viel Lebendigkeit. Und dann vielleicht tatsächlich noch irgendwie eine Tageslichtlampe oder so irgendwo in der Wohnung mit Tageslicht nochmal zusätzlich machen, dass man da mehr Licht reinholt, wenn es einem zu dunkel ist. Und das halt auch ein Lichtmensch sein, wie ich auch. Ich brauche total Licht in den Räumen, sonst mag ich es nicht.
Ja. Ich habe dieses Jahr, also ich hatte das letztes Jahr schon gemacht, da war der Balkon schon da, und dieses Jahr war es wirklich so, dass ich innerlich so einen richtigen Widerstand hatte, wirklich hier nochmal was zu kaufen, weil ich mir immer wieder sage, also ich hatte dann nochmal im Winter auch gestrichen, so war ja Corona, was soll man da so schön machen, also machen wir es hier noch ein bisschen schöner und so weiter, und trotzdem spüre ich so einen Widerstand in mich, hier noch Geld reinzustecken. Und das ist aber, also da merke ich so einen Zwiespalt eben einfach, weil natürlich willst du dich ja wohlfühlen und gleichzeitig ist aber irgendwie das Neue noch nicht da, und dann dieses Annehmen, was ist, und gleichzeitig zu schauen, okay, was kann ich denn noch vielleicht ein bisschen verändern?
Ja, ich würde es einfach schön machen trotzdem.
Ja.
Weil dann ist auch, also dann macht man auch sicher, dass man dann in was Schönes kommt.
Ja, absolut.
Das hängt zusammen. Wenn man sagt, das da liegen jetzt nur noch, dann kann es sein, dass unter Umständen die nächste Wohnung auch dunkel wird.
Sehr guter Tipp. Also ich werde morgen früh direkt Blumen einkaufen gehen für den Balkon, weil jetzt sind die Kästen gerade leer. Es sieht nicht so schön aus. Da habe ich mir gedacht, nein.
Jetzt, sparen wir 3,50 Euro gespart. Genau.
Der alte Geiz ist geil sozusagen.
Nö, weil dann ist es gleich schön und dann kann es sein, dass es ganz schön wird, so ein Balkon, und dass man auf einmal doch mag. Und dann kommt da drüber ja über die Liebe ja das Licht auch schon rein. Yeah. Und dann nur das, warum haben die das gebaut? Dass man es halt heilt, weil das merke ich halt auch oft. Leute, die dann so eine Unzufriedenheit, das will ich jetzt nicht bei dir sagen. Dass sie dann was so fallen lassen oder so nimmer pflegen oder nimmer mögen und schon aufs Neue warten, was nicht da ist. Und meine, das ist dann.
Super.
Aber gar nichts in dem Fall dann.
Ja. Also nee, das war jetzt ein sehr guter Hinweis. Ich werde jetzt hier in meiner Wohnung wieder Gas geben. Gestern habe ich noch so auf Instagram erzählt, irgendwie, ich schmeiß so viel Möbel raus, dass ich hoffe, dass meine Klienten sich noch wohlfühlen, wenn sie kommen, so ungefähr. Weil irgendwie, also es tut natürlich auch gut, aber du hast total recht, weil ja, morgen kaufe ich Blumen.
Immer das Leben so schön wie möglich machen, da wo man ist. Und man lebt ja nur in dem Moment. Was soll ich was vergammeln lassen, bloß weil ich mir was Besseres vorstelle? Das ist zum Beispiel typisch deutsche oder europäische oder westliche Vorstellung, finde ich. Und dass es rausgeschmissenes Geld ist, also da machen das die Asiaten komplett anders. Das habe ich also 100% anders erlebt bei denen. Mhm. Und das rechnet sich auch immer. Also,
ja, mega, ja.
Also das ist...
Das war gerade ein kleiner Erleuchtungsmoment. I'm happy. Toll. Siehst du, da werde ich morgen direkt mal loslegen. Wieder in die andere Richtung. Aber du hast so.
Und hoffentlich in Zukunft nicht nur bei Mülltonnen an mich denken, sondern auch bei Balkonen ohne Blumen.
Absolut. Wirst du. Ich werde die Bilder schicken. Also gut. Ja, apropos die Mülltonnen vor der Haustür. Wir haben es ja jetzt schon mehrmals erwähnt. Was hat es denn auf sich? Also wenn wir jetzt so den Hauseingang mal nehmen, gibt es da tolle Tipps, die einfach umzusetzen sind?
Also ein Hauseingang sozusagen ist wie unser Mund oder das ist wie unser Gesicht. Also die Fassade des Gesichtes ist da, wo das reinkommt, die Energie reinkommt in unserem Körper. Und das sollte natürlich nicht an Mülltonnen vorbeiführen. Das ist jetzt nicht so wirklich einladend, sondern eher Blumen oder irgendwas Schönes, was einladend. Es gibt ja viele schöne Eingänge bei uns. Aber es gibt natürlich auch entsprechend, wo du denkst, oh, Einladend ist es nicht. Mhm. Und dann sind die Leute drin auch oft, dass sie da von ihren Schwierigkeiten erzählen und nichts läuft und alles schwierig. Und ja, also wenn man Eingang sollte eigentlich groß, weit, offen sein und schön und einladend sein.
Mhm. Und dann gehen wir jetzt mal, ich wohne ja in der Wohnung, manche wohnen im Haus, also man kommt in den Flur. Was gibt es denn da, wo man drauf achten kann? Ich weiß, ich habe schon gelernt von dir, Schuhe, vor allen Dingen stinkende Schuhe, die habe ich nicht, aber die sollten mal vor der Wohnungstür eben nicht stehen.
Das genau, steht das bei vielen.
Ja.
Also der Eingangsbereich sollte hell und sauber. Also sagen wir mal an, das der kleinste Nenner von gutem Feng Shui ist guter Duft, also dass es gut riecht, und Licht, also hell und duftend. Mhm. Also da, wo es hell ist, da, wo es duftend ist, da ist das Feng Shui, also das Qi automatisch gut. Mhm. Von dem her, das ist das da. Und natürlich, also wenn ich jetzt mit einer Familie in einer Wohnung wohne, habe ich ein gewisses Problem, das zwingend so sauber einzuhalten. Und trotzdem kann man dann ein bisschen ein nettes Willkommen irgendwo schaffen. Und was Freundliches, freundliche Bilder oder Blumen oder ja, Licht, schönes Licht, halt was Schönes, was ein Willkommen, als ein Willkommen heißen. Und es ist sowohl vor der Tür als auch, wenn man reinkommt in die Wohnung.
Mhm. Ja, absolut. Und wenn wir jetzt mal übergehen ins Schlafzimmer, weil ich meine, da liegen wir oder halten wir uns mindestens mal 6, 7, 8, 9 Stunden auf und liegen in einem Bett. Was gibt es denn da zu beachten?
Im Bett. Mhm.
Ja. Oder im Schlafzimmer
eben. Ja, im Schlafzimmer. Das ist wirklich der Ort, wo man sich einmal, dass die Energien halt gut sind, dass die Energien des Qi hoch ist. Gut gelüftet, fangen wir mal beim ganz einfachen Feng Shui an, dass es gut gelüftet ist, dass es nicht messy ist. Viele Schlafzimmer sind messy so, dass man da halt das nicht als Rumpelkammer benutzt, sondern dass es ordentlich ist, schön ist. Vielleicht auch wichtig, das merke ich auch mal wieder, das ist jetzt das andere Extrem. Es gibt auch Leute, die haben riesengroße Schlafzimmer und das ist wie das Gleiche. Nachts gehen die Energien in den Körper rein. Also die haben ja so ganze Paläste als Schlafzimmer. Oft sind die Kinder in klitzekleine Zimmer und die Eltern in so einem Schlafzimmer.
Stimmt, ja.
Warum haben die Kinder keinen Platz zum Spielen und die Eltern schlafen? Und da ist es so, dass die Aura bei Nacht, die Energie zieht sich im Körper zurück. Und dann, wenn dann der Raum so groß ist, dann zieht's das eher raus, dann ist es auch nicht so gut. Also Schlafzimmer ist gut, wenn es die richtige Größe hat, also wenn es nicht zu groß und nicht zu klein ist oder eher kleiner als zu groß, weil es einen einfach besser schlafen lässt, also dieses Geborgensein halt gibt, dann ist eigentlich, ja, und das ist es schwierig, jetzt sind wir bei dem Thema Online oder so, Internet, eigentlich ist dann auch zu schauen, was drunter ist, also unterm Bett, dass man da halt schaut, wegen Wasseradern oder wenn man es in Mehrfamilienhaus wohnt, dass man da drunter was hat, was ein bisschen abblockt, dass die Energien sauber sind halt. Ja, da gibt's.
Ich habe Kristalle unter meinem Bett.
Sehr gut. Fantastisch, ja. Wenn man es regelmäßig reinigt. Kristalle muss man halt immer wieder reinigen.
Okay, ja, das müsste ich mal wieder machen.
Die Kristalle sind da.
Ja, ja, mache ich auch nachher, siehst du? Ich schreibe mir meine Liste auf, alles zu erledigen.
Das ist, Kristalle sind super. Bei vielen, man darf das Einzige ist, die, deswegen werden sie ja auch in der Computerindustrie genommen, weil die Informationen speichern und irgendwann sind sie voll und dann können sie es immer, dann haben sie eigentlich die Energie, auch das Negative und dann verstärken sie das und die muss man regelmäßig praktisch entladen.
Ja.
Immer wieder halt alle, man merkt es, die werden dann stumpfer, die leuchten dann immer so.
Ja, ja.
Also 4 bis 6 Wochen wird jetzt mal so als grober Maßstab nennen. Und dann ist es toll, Kristalle.
Ja, bei mir ist ein bisschen länger her, deswegen gut, dass wir drüber reden.
Oder, ja, da gibt es alle möglichen Sachen auf dem Markt. Viele ist totaler Schund, finde ich. Ganz nett. Also, aber es gibt zum Beispiel, das habe ich entdeckt, ich habe so vom Himalaya handgewobenes Hanf. Das ist wild gewachsen und handgewoben und es ist grob und das hat eine Wahnsinnsenergie. Das bringt so eine total natürliche Schwingung halt. Also das habe ich zum Beispiel bei mir ins Bett reingelegt, so handgewobenes Hanf, weil es einfach diese Natur-Urkraft reinbringt. Und das ist ja immer, wir reden ja immer von Schwingungen, von Schwingungsebenen. Wenn da komische Schwingung ist und wenn aber was an natürlicher Schwingung drauflegt, dann ändert sich diese Spitze, sind ja immer so menschen- oder zellfeindliche Energie. Also so Schwingungen, die halt so, ja. Also sowas kann man zum Beispiel machen.
Ja. Ja, ich hatte früher ein Wasserbett gehabt und irgendwann ist mir mal so bewusst geworden, nee, das kann nicht gut sein. Ich habe super gut geschlafen darin, aber es kann nicht gut sein und dieser ganze Strom und so weiter. Und ich denke nicht immer dran, aber ich versuche jetzt auch nachts immer wieder das WLAN auszumachen. Aber natürlich, wenn du in einer Großstadt wohnst, hast du trotzdem überall WLAN. Und trotzdem gibt es dir ein besseres Gefühl, also das Handy auch wirklich nicht im Schlafzimmer zu haben, all das. Das sind ja auch nochmal so Sachen, weil wir werden ja überflutet mit all diesen elektrischen Impulsen, die da von außen kommen und so weiter.
Genau.
Bist du ein Fan von Pflanzen im Schlafzimmer oder eher nicht?
Also WLAN ganz wichtig, ausschalten. Alle Leute, die das hören, ausschalten, wenn man es nicht braucht. Und besser, jedes WLAN, was ausgeschalten ist, ist ausgeschalten. Ja. Auch wenn 20 angeschaltet sind. Ja. Trotzdem, das ist, wir stehen alle komplett unter Strom.
Ja.
Genau. Dann, ja, also man kommt eigentlich kaum drum herum, eben natürliche Schwingungen reinbringen, die strahlen, die man vermeiden kann, vermeiden im Schlafzimmer. Pflanzen sind, je nachdem, kann ich jetzt schwierig sagen, aber eigentlich bin ich kein Freund davon.
Ich habe einen großen Kaktus im Schlafzimmer.
Einen großen Kaktus?
Ja, so ein bisschen Marrakesch-Feeling.
Nicht
gut.
Wie schon gesagt, es gibt nicht die eine Wahrheit. Ja, okay. Wenn es dich immer in dein Marrakesch-Feeling versetzt und du ganz glücklich bist, dann ist das genau das Richtige. Und wenn es dich schützt, ich habe daheim auch einen Kaktus, wobei man das nach Feng Shui gar nicht darf eigentlich, weil spitz.
Ja,
ich habe aber trotzdem einen Kaktus und mein Kaktus beschützt mich.
Ja, sehe ich auch so. Also ich habe zum einen, weil die Wohnung ja relativ dunkel ist und so weiter und ich normalerweise ja viel auf Retreats, auf Reisen bin, da so diese normalen Pflanzen, die da zweimal die Woche Wasser brauchen, das funktioniert bei mir nicht so ganz. Und dann habe ich auf Kakteen umgestellt, aber so richtig so diese Marrakesch-Kakteen und seitdem ist so ein bisschen Urlaubsfeeling auch.
Ja eben, wenn das ist immer das, was man damit assoziiert.
Ja,
wenn man das Gefühl hat, irgendwie kein Mann oder es wird immer pieksig in jeder Beziehung, dann kann man vielleicht seinen Kaktus rausstellen, weil ich das Symbol genauer anschaue. Wenn man aber immer in sein Schlafzimmer geht und im Himmel ist und im Urlaub ist und da, wo man sich zu Hause fühlt, dann ist es genau das Richtige. So würde ich es mal sagen. Ich habe es mit Pflanzen das gesagt, weil manche Leute haben so einen halben Dschungel.
Ja.
Oder so, so, dass es so überwältigend ist. Also irgendwo dezente Pflanze ist es kein Thema. Wenn es schön ist und gepflegt ist und keine welken Blätter hat, dann geht es. Aber so ein Dschungel oder so große Pflanzen oder wenn es so dominierende Pflanzenwelt im Schlafzimmer.